Wir kennen jetzt Wolfs Beziehung zur Musik. Wir kennen sein Interesse am Bewahren und Archivieren. Wir kennen sein übergeordnetes Interesse an der Erhaltung von Werten und sein Leitmotiv der Digitalisierung im Alltag, in der Kunst, in der Kommunikationstechnologie, ob in USA oder in Europa. Oder auch, Wolf hat ja auch Beziehungen nach Asien, China, Japan als Stichworte. Es fehlt noch ein ganz wesentlicher Punkt in seiner Lebensgeschichte. Manche, die ihn lange kennen, wissen das vielleicht, andere wissen das nicht, nämlich das Theater. Wolf hat in seiner Jugend, vor allem in seinen jungen Jahren, sich extrem viel und intensiv mit dem Theater beschäftigt. Er hat ein Schülertheater an seinem Bremer Gymnasium gegründet. Entweder ist er deswegen durchgeflogen oder ist vorher durchgeflogen, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er sich dann doch irgendwie lieber mit dem Thema Theater beschäftigt. Und zur Aufführung dieses Schülertheaters hat er ganz frech die damalige Haute-Volée des Bremer Theaters eingeladen und damit ziemlich Furore gemacht. Jedenfalls als Anfang 20-Jähriger hat er dann als Dramaturg gearbeitet, unter anderem für Koryphäen wie Georg Tabori und Rainer Werner Fassbinder. Also auch das Teil seiner Biografie. Ähnlich intensiv hat er sich später dann mit dem Fernsehen auseinandergesetzt. Und Diskussionsteilnehmer aus diesen beiden Welten werden wir jetzt gleich hier auf der Bühne haben. Zwei Welten, die immer häufiger zusammenwachsen. Ich darf bitten, Ernst Feiler, Head of Technology von UFA Serial Drama in Potsdam. UFA kennen die meisten von Ihnen als ein Brand, hat in Deutschland unter anderem die erste Daily fürs Fernsehen produziert, die heute immer noch läuft, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie haben natürlich unendlich viel anderes auch produziert, aber das zähle ich jetzt nicht alles auf. Seine spezielle Beziehung zu Wolf ist auch eine ganz interessante. Er war nämlich mal Schüler von Wolf an der DFFB, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie, wo Wolf gelehrt hat. Und er hat ihn dann irgendwann ein paar Jahre später bei der UFA wiederentdeckt und seitdem reden sie miteinander. Und zwar sind sie in einem intensiven Dialog über neue Filmtechnologien, insbesondere über filebasierte Fernsehproduktion. Dann bitte ich Norbert Gafuri aufs Podium. Er ist Schauspieler und er wandert zwischen diesen beiden Welten, denn er hat eine Ausbildung an der Hochschule der Künste in Berlin gemacht, hat Theater gespielt oder spielt immer noch Theater an vielen Bühnen in Deutschland, hat aber auch ganz viel Fernsehen gemacht, hat in Serien mitgespielt. Auch hier eine weite, weite Palette. Ich habe mal drei rausgesucht, die wir vielleicht kennen, In aller Freundschaft. Das Haus Anubis für Nickelodeon, damals eine sehr ausgezeichnete Serie. Aber ich habe auch was gefunden, was für heute besonders gut passt, nämlich Wolfs Revier. Auch wenn sich der Wolf mit zwei F schreibt. Er hat 1995 die Coaching Company in Berlin gegründet und 2005 die erste Filmschauspielschule hier in Berlin, mit der er immer noch zugange ist. Ja, und das waren Schritte, die Wolf sehr bewundert hat. Und diese Idee mit jungen Leuten, sich zu überlegen, zu arbeiten, wie man heute in einer völlig veränderten Welt Geschichten erzählt. Der dritte im Bunde, Rolf Gießen, lebt in der Welt des Films. Er ist Filmwissenschaftler und Filmjournalist, Spezialist für fantastischen Film, darüber hat er sogar eine Dissertation geschrieben, Spezialist für Trickfilm und für Horrorfilm. Das ist auch eine interessante Mischung. Er war ehemals tätig am Filmmuseum Berlin, an der Deutschen Kinemathek, hat dort unzählige Ausstellungen, Sammlungen organisiert und kuratiert. Er hat Lehraufträge, ist Honorarprofessor und er pendelt zwischen Berlin und Peking und da ist auch wieder ein Bezug zu Wolf, der wie gesagt auch einen Anknüpfungspunkt in China hat, darüber mit ihnen auch in Kontakt gekommen ist. Er nennt sie übrigens eine lebende Filmdatenbank. Die Moderation dieses spannenden Panels hat Patrick von Sychowski übernommen und wir freuen uns besonders, dass er aus Singapur hierher gekommen ist, um an Wolfs Geburtstag da zu sein, nicht nur mit ihm zu feiern, sondern eben auch hier auf der Bühne aktiv zu sein. Er hat gearbeitet in UK, in Europa, in Asien, derzeit wie gesagt in Singapur, vorher war er in Indien. Er spricht 7 Sprachen, ich habe es extra gezählt, darunter Dänisch und Russisch, Respekt. Seine aktuelle Firma ist Celluloid Junkies, wieder so ein wunderbar schöner sprechender Name, wie wir ihn heute schon mehrfach hatten. Er weiß alles zum Thema digitaler Film, ob Technik, Inhalte oder Marketing. Und genau darüber ist er natürlich mit Wolf im ständigen Kontakt. Denn Wolf ist, auch das wissen vielleicht nicht alle, auch noch Chairman der German Chapter der Digital Cinema Society. Ja, und jetzt gehört das Podium euch.
Danke, Sisi. Und danke zu meinem Mentor Wolf. Ich weiß, dass diese Tage, dieses Symposium ist ein Geburtstagsgeschenk für dich selbst, aber ich fühle, es ist ein Geschenk für alles uns und wir freuen uns, hier zu sein. Sie sehen, wir stehen, wir dürfen nicht bequem sein, weil wir reden über Medien und da muss man stehen bleiben. Bitte entschuldigen Sie meine wenig benutzte Schuldeutsch. Wie Sie gesagt haben, ich wohne in Singapur, ich rede nicht ganz besonders 7 Sprachen, aber ich rede Deutsch besser als Chinesisch. So. Zum Anfang möchte ich sagen, heute herrscht im Medium der Sinatra-Doktrin. Wer kennt der Sinatra-Doktrin? Jemand? Hände hoch? Ja. Ich konsumiere Medien my way. Früher hat man gesagt, Content is King. Das ist nicht länger wahr. Heute ist der Konsument King. Der Benutzer ist King. Content ist das Schloss, wo er oder sie wohnt. Das Schloss ist Netflix oder Spotify oder überhaupt was. Und was bedeutet das heute für Geschichten? Was bedeutet das für die Leute, die Geschichten erzählen und davon leben und Geld verdienen müssen? Das werden wir heute in diesem Panel diskutieren. Aber erst muss ich ganz schnell 2 Observationen machen. Früher dieses Sommer beim dem Cannes Film Festival hat Quentin Tarantino eine Frage gekriegt, was denkt er von digitales Kino? Er hat gesagt, ich hasse es. Er hat gesagt, digitales Kino ist Fernsehen auf großen Leinwand. Das ist nicht meine Kino, das ist nicht, wofür ich Kino liebe. Aber ist das so schlecht, Fernsehen auf großen Leinwand? Wir wohnen in die Platinum-Zeitalter des Fernsehens. Die Platinum-Zeitalter des Fernsehens. Und ich weiß, dass das wahr ist, weil ich habe das in Wired Magazine gelesen. Aber es stimmt doch. In Amerika haben wir große Serien wie Breaking Bad und Mad Men, die Nordic Noir-Serien von Dänemark und Schweden. In Deutschland haben wir unsere Mütter, unsere Väter. Es ist heute Fernsehen ist Spitzqualität, es ist Platinum. Aber ist das genug? Ist das die richtige Geschichte? Letzte Observation. Ich bin früher diese Woche bei dem Funkmesse in Amsterdam, IBC. Und da hatten wir eine Keynote-Rede von Douglas Trumbull, Doug Trumbull. Wer kennt Doug Trumbull?
Doch persönlich.
Na ja, nein, nicht persönlich. Ja, er ist der Genie, der VFX, Visual Effects gemacht hat für Stanley Kubricks 2001.
Da ist kein einziger digitaler Effekt eingesetzt in 2001.
Genau.
Alles analog.
Alles analog. Nicht nur 2001, Blade Runner, Star Trek, der erste Film hat er getan. Und er liebt die große Leinwand. Silent Running als Drehbuchautor und Regisseur. Ja. Aber seit
und Brainstorm.
Und Brainstorm auch. Ja. Und er hat erfunden der Showscan-Technologie. Kennen Sie das?
60 Bilder pro Sekunde aufgenommen und wiedergegeben. Ist sehr ermüdend, wenn man sieht. Sehr ermüdend.
Ja, weil es analog ist, gibt damit Probleme. Aber er hat seit 30 Jahren keinen einzigen Film gemacht, weil er ist enttäuscht. Er hat diese Showscan-Technologie und dann, früher 80er Jahre, die große Leinwand, die großen Kinos wären geteilt zum Multiplex, kleine Leinwand. Und er sagt, ich mache nicht Geschichten für die kleine Leinwand. Und erst diese Woche hat er gezeigt seinen neuen Film, UFOTOG. Und er benutzt alle neue Technologien. Es gemacht mit 120 Bilder pro Sekunde. Nicht 24 oder 48, 120. Es ist 3D, aber nicht dunkles 3D, sondern mit Laserprojektion. 14 Foot Lambert. Das ist genauso wie normale Filme aussehen. Es ist mit Dolby Atmos. Das ist ein Erlebnis. Das war nicht so wie diese The Hobbit. Da war etwas Fernsehen darüber. Das war Hyper-Reality. Das war eine neue Sprache für Kino. Also es gibt neue Technologie, neue Geschichten und neue Sprachen. Und darüber möchte ich diskutieren. Also, was bedeutet Geschichte erzählen in diesem neuen Zeitalter?
Wahrscheinlich nur einen Aufhänger zu suchen. Ich sollte gerade einen Artikel vorbereiten. Da geht es um neue Technologien und es geht um die komplette Virtualisierung eines neuen Zeitalters. Und sagte, kann man das am Beispiel von Inhalten beschreiben? Kannst du ein paar Filme zitieren? Und im Grunde komme ich darauf, es kommt gar nicht mehr auf die Inhalte an. Wir werden es zu tun haben in Zukunft immer mehr mit Standardisierung und mit Konditionierung. Es gibt natürlich gewisse Szenen pyrotechnischer sonstiger Art, die sind so austauschbar geworden, dass wir sie in jedem Actionfilm wiedersehen. Wenn ich sage, es gibt ein neues Zeitalter, dann wird das eine self-fulfilling prophecy sein. Das ist nicht, dass wir das irgendwie selber vorbereiten können. Es werden Mechanismen eingreifen, die einfach so ineinander wirken, dass sich gewisse Prozesse abspulen. Trotzdem sitzen wir in der Steinzeit. Wir sitzen in der Steinzeit wahrscheinlich dieses neuen Zeitalters. Und für uns geht es wie in einer Arche darum, dass wir nicht gewisse, was weiß ich, Serien von Sat.1 oder RTL jetzt in dieses neue Zeitalter auf YouTube hinüberretten, sondern dass wir Musik, Poesie, Ethik, dass wir die Werte, über die wir heute gesprochen haben, dass wir davon etwas hinübersetzen und wie wir das tun könnten. Meine große Hoffnung war gewesen, wir hätten das auf diesem großen Kontinent Eurasien friedlich erreichen können. In diesem Jahr ist meine Hoffnung leider Gottes politisch sehr enttäuscht worden, weil sich offensichtlich ein neuer, leichter, eiserner Vorhang über diesen Kontinent setzt und die Seidenstraße, die digital hätte aufgebaut werden können, dieses unterbricht. Wir reden von einem großen Feind, das ist der Terror oder der Terrorismus, aber wo der wohnt und wie der heißt, das wissen wir nicht, das ist ein Abstrakt.
Ich würde sehr gerne eine positive Note hinzufügen. Ich bin jetzt seit 34 Jahren im Mediengewerbe und ich finde es jeden Tag, wenn ich aufstehe, großartig, dass ich das Privileg habe, in meiner beruflichen Laufbahn an so einem Punkt in so einer Firma eine neue Zeit mitgestalten zu dürfen, mit dabei zu sein, wenn eine neue, die Filmsprache ergänzt wird, wenn eine Demokratisierung von einem der wichtigsten Dinge, die wir haben, nämlich der Kompetenz zu erzählen, stattfindet, wenn unsere neue Generation, meine Kinder, lernen, medial zu erzählen, weil in den Schulen wird es ihnen nicht beigebracht. Die Abwesenheit von Medienkompetenz in unserer Ausbildung ist eigentlich dramatisch, obwohl sie eigentlich eine der wichtigsten Kommunikationsmittel oder das Kommunikationsmittel der neuen Generation ist. Und sie holen sich's einfach selbst. Sie machen einfach selbst mit ihrer Kamera, mit ihren Handys, machen sie Filme wie hier die Kollegen von Alex und sie erobern das und sie pfeifen auf alle Konventionen, sondern sie genießen das, was sie wollen zu dem Zeitpunkt, den sie wollen. Und das alles wird möglich gemacht über Technologie. Einer der wesentlichen Technologie-Gurus, brauche ich nicht zu erwähnen, ist der mit dem Obst. Und insofern liebe ich es, an dieser Stelle als Technologe tatsächlich ein neues Wertesystem mitprägen zu können und all diese Chancen tatsächlich auch mit ein bisschen auf den Weg zu bringen, die in dieser neuen Möglichkeit da draußen auch drinsteckt.
Norbert, ich habe eine Frage. Ich habe eine sehr interessante Frage und Antwort treffe mit der kanadensische Regisseur für Theater Robert Lepage und er hat diskutiert, wie neue Technologien, neue Kunstformen machen frühere Kunstformen frei. Er hat gesagt, bevor es Fotografieren gab, versuchte alle Maler fotorealistisch zu sein und dann erfindet jemand Fotografie und jetzt sind die Maler frei. Sie können kubistisch sein oder impressionistisch oder ja, alles, diese Explosion. Macht Technologie die Theaterbühne und die Schauspieler und die neue Geschichten frei jetzt?
Frei ist jetzt nicht das richtige Wort. Also ich empfinde mich, obwohl ich immer das Gefühl habe, ich bin ein moderner Mensch, doch so ein bisschen anachronistisch als Bewahrer alter Werte und Traditionen. Das wird mir so bewusst, wenn ich hier den Kollegen zuhöre. Auch wenn ich mit meinen Studenten arbeite, wir retten das, was Sprache ist das, was unsere Kultur ausmacht, in ein neues Zeitalter hinüber. Und ich merke dort, dass die Gewohnheiten, mit Medien gut umgehen zu können. Also ich habe über meine Studenten gelernt, mich bei Facebook anzumelden und habe mittlerweile 3000 Freunde und bin da also ganz heftig aktiv. Habe ich vor 3 Jahren noch nicht gemacht. Trotzdem geht es darum, am Ende bleibt es immer die Geschichte, die den anderen Menschen interessiert. Also es ist eine Situation, es gibt Menschen, die sich begegnen, es ist ein Austausch. Also das Medium selbst, ob es auf der Bühne stattfindet oder über die Kamera transportiert wird oder digitalisiert wird, ändert an der Geschichte oder an dem Bedürfnis nach Geschichten nicht wirklich viel. Und dieses tiefe Bedürfnis nach Begegnung merke ich jetzt, obwohl ich mich selber auch viel mit den Medien beschäftige, ist eine ganz kostbare Sache, die am Theater stattfindet. Ich war am Wochenende, war ich durch Zufall in Bukarest, war dort auch im Theater und dort wurde Gerd Hauptmann gespielt Und ich fühlte mich zu Hause. Es haben Menschen in einer fremden Sprache etwas erzählt, was ich trotzdem verstanden habe. Und es ist so altmodisch und analog und es funktioniert und die Leute gehen ins Theater, genauso wie in Deutschland oder in anderen Ländern. Und das finde ich erst einmal toll, weil der Kern dessen, was es zu erzählen gibt, finde ich für mich, ist eigentlich geblieben. Es sind die Geschichten, mit denen man sich identifizieren kann. Es sind Dinge, die einen berühren. Man sucht die Berührung, man sucht die Resonanz. Und das Medium ist ein Hilfsmittel und ich finde die Verbreitungsmöglichkeiten, die Kontaktmöglichkeiten über die neuen Medien eigentlich toll, also sie zu nutzen.
Wolf, du hast diesen Tag angefangen und redet über Friede und die Luxus, dass wir leben in dieser Zeit von Frieden. Es ist besonders wichtig in diesem Jahr, wir sind 100 Jahre nach dem Anfang Ersten Weltkrieg, 75 Jahre nach Anfang Zweiten Weltkrieg und 25 Jahre nach dem Ende Kalte Krieg und der Berlinmauer. Erzählen wir die richtigen Geschichten zu diesen Zeiten? Ich denke besonders, unsere Mütter, unsere Väter waren großes Succes in Ufa-Produktion. Ja, und es hat etwas geredet zu so einer großen Bevölkerung. Und warum jetzt? Warum diese Geschichten jetzt?
Wir müssen immer aufpassen, es gibt ganz wenige Geschichten, die immer variiert werden. Die meisten haben ein mythologisches Rückgrat, also die Geschichte von Jesus Christus, die plötzlich dann zu E.T. wird. Oder gewisse Geschichten, die Nibelungen werden zu Star Wars, was weiß ich nicht. Es wird alles transformiert. Es gibt also wenige Muster von Geschichten, die sich in verschiedenen Kulturräumen wiederfinden. Ich habe eben die Seidenstraße erwähnt. Woher kommt das Märchen Aschenputtel? Sie alle wissen es, woher das kommt. Cinderella, Cendrillon, das kommt aus China. Da heißt es Ye Shen. Ye Shen, das ist fast eins zu eins und ist dann über die Seidenstraße gewandert in der Türkei, in Russland, überall hat es eigene nationale und kulturelle Ausformungen erfahren. Das Digitale und das virtuelle Zeitalter hat die große Chance, dass wir entdecken, dass in verschiedenen Kulturkreisen Parallelen sind, dass wir plötzlich mehr über die Herkunft unserer Geschichten und Mythen erfahren und uns austauschen. Das wäre die Chance. Und das ist, worauf wir ja hinaussteuern müssten. Die große Medienwelt, 4 Milliarden Stunden Bewegtbild auf YouTube, nach zehn Jahren, 4 Milliarden Stunden bei etwas über 7 Milliarden Menschen, Erdbevölkerung. Also immer noch nicht genug. Wir müssen auf 7 bis 10 Milliarden Stunden YouTube kommen. Und das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang einer Entwicklung der Standardisierung, die ich genannt habe. Standardisierung bedeutet nicht nur die Technologie, sondern auch die Inhalte werden in eine Formel gepresst. Und die Individualität wird rausgedrückt. Und das interkulturelle Gespräch, das möglich wäre, wird im Grunde verengt. Und es werden Grenzen gesetzt, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Wenn ich sage zum Beispiel zum Thema Terror, vor der Veröffentlichung dieses Buches, Kampf der Kulturen, war mir dieses Thema so nicht bekannt. Wenn Sie genau verfolgen, wir leben in einer multikulturellen Stadt in Berlin. Wir kannten das Thema bis zu diesem Buch nicht so genau. Als das Buch herauskam, war das Thema auf einmal in aller Munde. Und plötzlich, die Kämpfe übertrugen sich natürlich auf geopolitisch sehr interessante Standorte wie Afghanistan, Irak und so weiter, jetzt Ukraine. Nicht? Das sind also hier Prozesse, die ablaufen, die auf der einen Seite sehr politisch sind, dann standardisiert sind und den interkulturellen Dialog verhindern, der doch möglich ist. Ich glaube, technologisch haben wir in Deutschland keine große Chance mehr. Der Zug ist ab, das wissen wir, dass der Zug abgefahren ist. Die Musik,
Jens,
die,
nein.
Sagt er sofort. Die Musik spielt in Asien spielt die Musik, da sind die Konsumenten, das wird China, Indien und so weiter. Okay, aber ein Wort noch dazu, wir haben eine andere Chance. Wir haben die Chance, nicht technologisch den Dialog weiterzuführen, sondern inhaltlich. Und wenn es jetzt um Inhalte geht, dann meine ich eben nicht die Geschichten und die kleinen Erzählungen, heute habe ich den oder jenen getroffen, sondern ich meine die größeren Themen, die unsere Kultur positiv
Katzen auf Skateboard
bestimmt haben.
Auf YouTube, ja.
Ernst? Einfach nur mal, damit es ein bisschen spannend wird, das Gegenteil behaupten. Also was ich gerade wahrnehme, ich war an der Filmhochschule und habe traditionelles Filmhandwerk gelernt, Dramaturgie, Regie und so weiter. Und ich habe es gehasst, an einem Steinbeck zu sitzen und in meiner gegebenen Zeit nur so und so viele Schnitte machen zu können, weil Technologie mir keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um meine Fantasie auszuleben. Und in dem Augenblick der Digitalisierung habe ich immer gesagt, 100 Jahre lang war Technologie ein Pain in the Ass für alle Kreativen, weil sie einfach nicht das Bild, was sie im Kopf hatten, umsetzen konnten. Weil selbst Metropolis hat das wunderbar gemacht, aber es stößt an eine Limitation. Und mit der neuen Digitalisierung ist diese Limitation gefallen. Jedes Bild, was in einem menschlichen Kopf erzeugt werden kann, kann man auf eine Leinwand bringen. Und das ist der Grund, weshalb dann George Lucas auch nochmal bei seiner Trilogie nochmal nachgelegt hat, weil er sich endlich das Mittel hatte, sich auszudrücken. Das heißt, Technologie ist ein Enabler geworden, um die Bilder im Kopf von Menschen auch teilen zu können, auf einer großen Leinwand oder auf dem iPhone. Das ist eigentlich egal. Jedes hat seine Stärken und Schwächen. Es ist nur ein Mittel zum Zweck für einen Austausch. Und deswegen finde ich, ist Technologie und Digitalisierung etwas Großartiges, weil es befreit, um Ihre Frage zu beantworten. Das Zweite, was ich auch sehe, natürlich geht es auch um wirtschaftliche Zusammenhänge und um Effizienz. Und als ich dann auf der NAB mal vor 3 Jahren war in Las Vegas, große Podcast-Messe, sind wir natürlich ein bisschen in die Wüste rumgefahren und saßen wir in einem einsamen amerikanischen Café mit den roten Sitzen, wie man das kennt, meistens in Quentin Tarantino-Filmen, ist dann dahinter der Friedhof und so. So. Und da kam aber eine nette, freundliche Dame auf uns zu und hat gemerkt, dass wir Deutsche sind und hat sofort angefangen, mit uns Deutsch zu sprechen, war ganz stolz auf ihre 3 Jahre Schulbildung. Und dann sprachen wir über interkulturelle Belange und sie sagte, okay, wenn ihr 500 Meilen fahrt, wie viele Länder durchquert ihr? So, und dann standen wir da, ja, also von Köln aus sind das, und dann haben wir ein bisschen diskutiert, von Berlin aus, und dann sagte, sehen Sie, und ich bin immer noch in Texas. Also insofern ist das genau das Potenzial. Also wir sind in der Mitte eines Europas, wir sind interkulturell, wir sind es, weil wir geografisch so sind, weil die Geschichte uns daraus gemacht hat, weil wir Europäer sind und wir haben noch etwas, was weder die Amerikaner noch in Asien ich so sehe, wir haben nämlich die Fähigkeit, nicht als, ich sag mal, als Fachidioten mit einer ganz schmalen Ausbildung an komplexen Prozessen teilzunehmen, sondern wir haben eine hervorragende Ausbildung von Ingenieuren, die jeden, der in diesem Medienprozess mit dabei ist, die Möglichkeit gibt, über den Tellerrand zu blicken und sich zu beteiligen an diesem Prozess. Viel mehr als in anderen Ländern. Und das Ergebnis, ja, die Japaner sind dicht an uns dran, aber die haben ein anderes Problem. Sie mögen keine IT, sie mögen nur Elektronik und das ist ein kleines Problem. Das, also müssen Sie mal einen Manager lesen. Sony, vor gerade 4 Wochen ungefähr, gab es einen großen Artikel darüber. Und deswegen sage ich, gerade Deutschland hat als Medienland eigentlich eine hervorragende Zukunft, wenn Sie sich auf das besinnen, was Sie wirklich gut können. Und das sind effiziente, hochwertige Prozesse, egal ob es Medien oder Autos sind. Das können wir in der Mitte Europas. Wir haben eine hervorragende Ausbildung, wir haben eine willige neue Generation, die alle Grenzen einreißt. Und deswegen, glaube ich, sind wir hier in einem tollen Land, an einem tollen Punkt. Und Berlin ist der Brennpunkt dafür. Und deswegen freue ich mich auch noch ein bisschen, Arbeit zu haben.
Sie hatten vorhin gefragt, gibt es das Thema Freiheit am Theater oder für Schauspieler? Für die Gestalter von Geschichten ist die Freiheit natürlich gewachsen, also mit Medien, mit Video und anderen Geschichten, Geschichten zu erzählen. Für den Schauspieler selbst gibt es die Befürchtung, dass er bald nicht mehr gefragt und gebraucht ist, weil man sagt, naja, man kann Schauspieler eindigitalisieren und dann braucht man den Schauspieler nicht mehr. Also da gibt es auch eine Befürchtung, überflüssig gemacht zu werden.
Es wird eine offene Diskussion. Jean-Luc Godard hat gesagt, jeder Mensch hat 2 Berufe, seinen Tagesjob und Filmkritiker. Also, Sie müssen auch das etwas sagen. Ich habe eine Frage oder Kommentar ganz hinten da.
Ich stimme Herrn Pfeiler zu, dass wir in Deutschland und Europa in einem Geschichtenreichtum zeitgenössisch und historisch haben, der selbst einen Joseph Campbell ja hat begeistern können. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne nochmal statt über die Technik, über den Inhalt reden. Ich habe gestern Abend mit ein paar Drehbuchautoren zusammengesessen und wir haben dann uns über dieses Gerücht unterhalten, dass Netflix in Deutschland TV-Serien gesucht hat und sie haben sehr viel zugeschickt bekommen, aus dem Kreis, in dem ich saß, nichts. Und der Punkt war, dass Netflix so durch die Blume gesagt hat, das war alles Schrott. Warum hat uns quasi ein quotengeiles Zwangsabosystem, was eigentlich ja die Freiheit hätte, zu erzählen. Man sieht ja beim abo-finanzierten Freikommerzfernsehen, dass das geht. Haben wir irgendwie das Geschichtenerzählen verloren? Ich kenne sehr viele gute Handwerker, Filmhandwerker, aber ich wundere mich dann, wenn ich dann ab und zu die Ergebnisse sehe, warum ein True Detective, ein Breaking Bad, ein Kommissarin Lund, warum der Knoten nicht platzen will. Und mit Netflix hätten wir vielleicht so eine Möglichkeit, da einen Knoten platzen zu lassen. Aber vielleicht kann Doc Horror ja nochmal sagen, wie man das in der großen Perspektive sieht.
Ich bin auch 61 und das ist das Problem. Das ist tatsächlich das Problem. Ich trete immer noch sehr jung auf, aber ich bin ziemlich alt. Und natürlich neuen medialen Formen, die kenne ich der Theorie nach, aber ich sitze nicht abends vor dem Screen und spiele Computerspiele. Ich gehöre nicht zu der Generation. Ich kenne auch die moderne Umgangssprache nicht mehr. Und ich weiß, dass, und es tut mir sehr leid, das zu sagen, die Entscheidungsgremien und in vielen Fällen auch die Produzenten. Ich arbeite im Animationsfilm für Kinder, habe ich lange Zeit gearbeitet. Und da kann ich Ihnen versichern, die Entscheidungsträger sind alt. Sind nicht nur über das Kinderalter, sie sind über das Rentenalter schon hinaus. Sie haben kein Interesse an den Kindern. Sie haben kein Interesse am Publikum. Das sagen sie öffentlich nicht. Niemand würde das sagen. Aber sie bewegen sich so. Und ihre Körpersprache analysiert das doch sehr häufig. Wir haben an den Filmhochschulen natürlich sehr viele junge Talente und wir haben Themen, wir haben Kriminalität in Deutschland, wir haben jede Menge, wenn man ein bisschen recherchiert, die Zeitung aufschlägt, ist jede Menge Stoff da, der dialogisiert werden kann. Das wäre sehr einfach. Wir haben kontroverse Themen. Es wird nicht gemacht, denn da ist die große Grenze, natürlich die Grenze der Redakteure. Ich habe 40 Jahre mit Redakteuren im Fernsehen, nur im Animationsfilm zu tun gehabt. Was da verhindert worden ist, würde viele Bände füllen. Und zwar im besten Willen, das war nicht böswillig verhindert. Es wurde einfach gesagt, wir müssen doch unsere Kinder in Watte packen. Denen können wir doch kontroverse Themen, Ironie und wenn die sich fürchten. Nach Auschwitz hat man gesagt, könne man Hänsel und Gretel in Deutschland nicht mehr erzählen. Ich verstehe diese Tragik, aber sie hat auch viel verhindert. Und hier ist das Problem. Es soll etwas bewahrt werden, behütet werden, was es nicht gibt, nämlich dieses Wohlstandsdeutschland, das wir alle so gemocht haben, das wir alle so lieben, wo wir einkaufen gehen, wo uns die gebratenen Tauben zum Mund reinfliegen. Das ist es. Und davon wird erst eine neue Generation, neue Medien werden uns da lösen können. Dann wird hoffentlich auch in den Drehbüchern irgendetwas, ja, irgendwas passieren, was Wirklichkeit wiedergibt und was auch eine Dialogsprache hat, die nicht so gestelzt daherkommt und so konstruiert ist, wie selbst in deutschen Tatorten.
Ernst Norbert, warum gibt es keine oder gibt es eine True Detective in Deutschland, wie diese HBO-Serie?
Ich kann dem Kollegen nur zustimmen. Also das, was ich erlebe oder das, was mein Umfeld erlebt, das ist eine extreme Mutlosigkeit in den Entscheidungsebenen, in den Redaktionen, in den Produktionsebenen, in den Fördergremien. Dort werden Entscheidungen getroffen, die mit dem, was ich sehen möchte, überhaupt nichts zu tun haben. Und das drückt sich natürlich dann auch in den Produktionen aus. Es drückt sich da aus, wo das Geld landet. Und es drückt sich da aus, dass Deutschland die Filme hat, die es hat. Also ich gucke gerade House of Cards, ja, Staffel 2 habe ich mir auf DVD geholt. Ich muss keine Werbung sehen, ich kann das gemütlich gucken, wann ich will. Ich bin interessiert an der Geschichte. Ich habe im Vergleich dazu, gab es jetzt letztens im Fernsehen am Sonntag die Staatsaffäre. Ich habe mich gefragt, wie kann sowas passieren? Es war mutlos, es war langweilig, es war schlecht gespielt. Ich hatte mich nicht interessiert und ich kenne niemanden in meinem Umfeld, den das interessiert hätte. Und wenn solche Entscheidungen möglich sind, so lange wird sich hier in Deutschland nichts ändern.
Das ist eine Opportunity für UFA.
Ich würde vielleicht noch anbieten, das um zwei Blickwinkel zu ergänzen. Der eine Blickwinkel, den ich hinzufügen möchte, ist eigentlich ein ganz einfacher. Gestatten Sie mir dieses Beispiel. Hollywood ist wie Bayern München. Wenn die ein Talent sehen, kaufen sie es einfach. Und Hollywood ist voll von Deutschen. Das kann ich Ihnen garantieren. Fahren Sie hin, Sie sehen es. Also das Talent ist nicht die Frage. gar nicht die Frage. Das ist unsere Geschichte, glaube ich, des Geschichtenerzählens mit unserer Kultur und unserer Vergangenheit über Jahrhunderte absolut da. Da muss man nicht drüber reden. Und insofern haben wir alles Potenzial, das man braucht, um gute Geschichten zu erzählen. Das Finanzielle ist mit Sicherheit der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ein struktureller, wo man sich auch mit auseinandersetzen muss. Wir als UFA sind ja Teil von Fremantle und von Bertelsmann, einem international agierenden Konzern. Und ganz pragmatisch ist es ja so, dass die deutsche Film- und Fernsehwirtschaft sich ja selbst genügt. Wir sind ja bisher groß genug gewesen, um nur etwas produzieren zu müssen, was in Deutschland sich refinanziert. Das ist sozusagen unser ganzes System. Jetzt wird langsam die Luft dünner, langsam sinken die Mittel. Jetzt muss man sich langsam mit internationalen Standards, mit internationaler Erzählsprache, mit internationaler Dramaturgie, mit internationalen Geschichten auseinandersetzen. Das haben andere Länder wie Dänemark und Schweden, die nicht so groß sind, schon vor 10 Jahren getan, weil bei denen genau das, was bei uns jetzt passiert, schon längst passiert ist. Und deswegen, also ich war ja Filmstudent und war auf Festivals und die Dänen und die Schweden, wow, haben die immer eine Qualität dahingelegt, als wir noch gerade an unserem 16mm Material genagt haben. Also das ist einfach ein Prozess, den wir jetzt einmal noch durchlaufen müssen. Die Größe unseres Marktes ist einerseits eine Stärke, an der Stelle ist sie eigentlich unser Nachteil. Aber ich bin sicher, dass wir in den nächsten 10 Jahren dort sehr schnell und effektiv, wie wir halt sind, lernen werden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wir haben noch eine Frage, aber erst möchte ich euch etwas fragen. Wissen Sie letztes Jahr, wie viele Mörder es gab in Kopenhagen, in Dänemark? Sie haben eine Krimi-Szene. Wie viele? Krimi-Statistik. Es gab einen Mord. Wahrheit, ja. Und die sind Experten von Polizisten und Mörderserien. Komisch. Wir haben eine Frage da.
Ich würde gerne mal 2 Sachen, die gleich zu Beginn irgendwie so festgelegt worden sind, mit denen ich irgendwie nicht so richtig gut umgehen kann. Sie haben gleich zu Beginn gesagt oder gefragt, ob wir wissen, was die Sinatra-Doktrin ist, und haben dann hergeleitet, dass es einfach so ist, dass sich jeder auswählen will, dass jeder sein eigener Programmdirektor sein will. Das mag für Sie aus Ihrer Sicht stimmen. Ich bin da eher vorsichtig. Ich würde mal sagen, dass sich sozusagen hinsetzen und einfach mal berieseln lassen. Im Radio ist es definitiv so. Die Leute wollen nicht. Spotify wird niemals das Radio ersetzen, weil es heißt, ich muss auswählen, auch wenn ich Angebote bekomme. Wenn Sie schauen, wann die Primetime im Radio ist, beim Fernsehen ist es anders, da wollen die Leute wirklich einfach morgens einschalten und wollen einen Moderator haben, der eine Geschichte erzählt, oder eine Moderatorin, und wollen dazu eine nette Musik hören und sich fertig machen, um dann in die Schule zu gehen, will sagen, oder auf die Arbeit oder sonst wo. Also dieses einfach, ich will immer auswählen, das klingt so schick, und das war in der Audiobranche, ist das schon seit vielen Jahren so, dass man sagte, so war es. Ich glaube, das hat sich geändert. Denn, und das ist der zweite Punkt, der auch eben so eigentlich lapidar fallen gelassen worden sind, das war das Thema Standardisierung. So habe ich Sie verstanden. Ich vermute mal, dass Sie meinten Standardisierung, weil ich habe das nicht hergeleitet bekommen. Standardisierung im Sinne von vielleicht Technologie und damit eben auch, wie Ästhetik zu sein hat. Und wir sind hier, egal ob wir Audio und Musik hören oder ob wir Radio hören oder Fernsehen gucken, wir sind in der Emotionen-Ecke. Das heißt, wir müssen Emotionen verkaufen, und Emotionen verkaufen sich nicht über Standards. Ich muss eine Geschichte erzählen, und das ist individuell. Das ist mein Punkt. Also Standards auf der einen Seite habe ich nicht ganz verstanden, und zweitens das Thema Doktrin im Sinne von Programmdirektor will jeder sein. Weiß ich nicht. Fragezeichen.
Da will ich nur eines zu sagen. Die Forschungen in Richtung Manipulation von Gefühlen, auch künstlicher Manipulation von Gefühlen, sind bereits sehr, sehr weit. Im interaktiven Bereich spielen sie eine eminent große Rolle, weil ich ja die abendländische Tradition des Geschichtenerzählens in den Computerspielen da so nicht betreiben kann. Das ist anders. Da müsste man eine ganz separate Diskussion führen. Ich will nur eines sagen, weil wir ganz kurz, wir hatten gesagt, der deutsche Film und so hat Probleme. Es gab ein Jahr, da hatte er keine Probleme. Ich sag's nur kurz, damit es einmal festgehalten wird, das Jahr 2001, vor 9/11. Sie werden nicht glauben, was da an Drehbüchern und Ideen auf dem Tisch war. Peter Mertesheimer schrieb ein Drehbuch, wo während der Kölner Dom zum Ziel eines terroristischen Anschlags wurde. Da wurde Giftgas während eines Gottesdienstes in den Kölner Dom geleitet und alle Gläubigen wurden getötet. Da wurde der Fernsehturm am Alexanderplatz in die Luft gesprengt, und die Telekom, Die Telekom hatte einen Werbespot unter Ron Sommer in Auftrag gegeben bei einem Kollegen, der für Roland Emmerich einige Jahre zuvor die Sprengung des Weißen Hauses im Film Independence Day gemacht hat. Da ging es darum, dass ein Flugzeug in ein Hochhaus flog. Da war eine große Banderole drum, da war die Nummer der Telekom drauf, da werden sie geholfen. Und dieser Spot, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, der war einmal auf Sender, auf RTL. Der lief ein einziges Mal, dann kam 9/11 und der Spot war vom Sender. Wir hatten vorher bereits mehrere Szenarien, auch Bilder, in denen Flugzeuge in Hochhäuser flogen, zum Beispiel Medusa Touch. Und ich war 1999 auf einem Podium bei der FMX in Stuttgart, so eine Digitalmesse, nicht? Und da lief Helikops und Helikops Sat 1, Helikopter über der Friedrichstraße und sie bombardierten dann den damals noch stehenden Palast der Republik, der so explodierte, als habe Honecker die gesamten Sprengstoffreserven der DDR dort gelagert. Und ich habe gesagt, Leute, das war Fachleute, da saßen nur Experten, Digital Artists und so weiter, sage, passt auf, seid ihr euch über die ethischen Folgen im Klaren? Und alle sagten, selbstverständlich sind wir uns über die ethischen Folgen im Klaren. Da kann nichts passieren, das ist Unterhaltung. Niemand, aber niemand wird das jemals in die Realität umsetzen. Fiktion und Wirklichkeit sind heute sehr eng verzahnt.
Leider müssen wir enden. Aber zum Antwort zu der ersten Frage über die Snatcher-Doktrin möchte ich fragen, ich glaube, ja, genau so. So ist es für mich. Ich möchte einen Moderator, ich möchte jemanden, der was auswählt. Aber ich bin alt. Ich bin uralt. Ich schaue die Kinder von meiner Schwester an. Sie finden, was sie möchten auf Internet. Sie ist 5 Jahre alt. Und ich möchte fragen zum Ende, sind es ganz anderes mit Geschichten, mit dieser Generation, die nur der digitale Welt kennt?
Also als Bertelsmann haben wir das Vergnügen, auch 20.000 YouTube-Talente unter Vertrag zu haben. Und ich schaue einfach meinen Kindern 15 und 18 bei ihrer täglichen Nutzung zu. Und die sind hochgebildet. Die wissen, was Filmsprache ist. Die können gut von schlecht unterscheiden. Sie können wahr von falsch unterscheiden. Und sie wollen eines. Sie wollen authentische Geschichten. Das ist der Grund, weshalb viele YouTuber erfolgreich sind, weil sie authentisch sind. Echt heißt das. Also jede Aktion in die eine Richtung hat eine Reaktion in die andere und ich freue mich, dass meine Kinder in einer Welt aufleben mit einem Wertesystem, wo das Echte das eines der wichtigsten Dinge ist, um die es geht.
Also was ich als ganz wunderbar erlebe, ist, dass die Hürde, Geschichten erzählen zu können durch die Digitalisierung und durch die neuen Technologien extrem gesunken sind, sodass wirklich jeder seine Inhalte verwirklichen und transportieren kann. Meine Studenten integrieren das auf ganz tolle Weise. Also sie spielen Theater und sie drehen ihre Filme, sie schneiden ihre Filme, sie finden ihre Geschichten. Manche Sachen dauern 30 Sekunden, manche dauern 2 Minuten. Wenn sie auf der Bühne stehen, spielen sie 1,5 Stunden. Sie können auch den langen Bogen. Die integrieren die Möglichkeiten sofort und es gibt gar keine Kluft zwischen den Medien, die ich, als ich die Schauspielschule verlassen habe, noch als extrem und verunsichernd erlebt habe. Meine Studenten erleben das nicht mehr.
Danke. Danke zu die Paneele und danke nochmal zu Wolf.